Ich hoffe, ihr werdet heute ein bisschen was hören von mir, weil ich bin wieder mal etwas verkühlt. Gestern habe ich plötzlich das Bett hüten müssen, aber ich fühle mich heute schon wieder viel besser. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben versucht, heute den Gottesdienst, den Lobpreis, unsere gemeinsame Anbetung etwas anders zu machen. Das war ja die Aufforderung und die ist leider ein bisschen spät hinausgegangen, weil der Gerhard hat das erst gestern auf die Nacht ausgeschickt, dass jeder, wenn kann, sein Instrument mitbringen soll, weil wir heute einen Text haben, der uns dazu auffordert, mit allen den Instrumenten, die wir haben, Gott zu loben. Wir haben ja jetzt den Sommer über die Predigtreihe über die Psalmen gehabt und Gerhard hat mit dem Psalm 1 begonnen und da heute die letzte Predigt drüber ist, oder Ende der Predigtreihe, habe ich mir gedacht, naja, dann höre ich mit dem Psalm 150, mit dem letzten auf. Passt ja, ne? Am Anfang den 1, am Schluss, wir haben ja so keine 150 Predigten drüber gehabt, aber immerhin haben wir vom Anfang bis zum Ende verschiedene Psalmen durchbetrachtet. Aber wie ich dann gesagt habe, na gut, wird kein großes Problem sein. Also den letzten Psalm, erstens hat er nur 6 Verse und zweitens klingt er super, ja, ich kenne ein Lied drüber und so weiter. Also ich habe jetzt immer nur über Psalmen geprägt, wo ich auch Lieder kenne, bin ich drauf gekommen, weil mir das einfach aus meiner Jugend noch im Kopf ist und ich kann jedem nur empfehlen, Lieder zu singen, die Bibeltexte zu haben, weil dann merkt man sich die Texte viel einfacher. Die lernt man dann automatisch auswendig. Also auch der Psalm 150 ist ein Lied, das wir dann nachher auch noch gemeinsam mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zelebrieren werden, feiern werden, ja? Weil wir werden hoffentlich das dann miteinander singen und jubeln. Ja, und dieser letzte Psalm, habe ich gedacht, das ist super, ja. Bis ich dann drauf gekommen bin, dass der eigentlich ein Bereich in meinem Leben anspricht, der ein bisschen ein Problem ist. Aber davon etwas später. Der Psalm 150, wir werden ihn gleich hören, ist der letzte Psalm aus einer Reihe von Jubelpsalmen, Halleluja-Psalmen oder Hallel. Die jüdische Bibel, das Buch der Psalter, war also in verschiedene Teile aufgeteilt und da hat es 3 Hallels gegeben. Da war das ägyptische Hallel von Psalm 113 bis zu Psalm 118 und das wurde zu Passa gesungen. Das waren so Lieder, die man halt zum Passafest gesungen hat und Hallel heißt ja lobt. Loben, ja. Und dann hat es noch ein großes Hallel gegeben. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Das eine, also ich habe gefunden, dass nur im Psalm 135 und 36 Halleluja vorkommt. Aber manche zählen auch noch vorige dazu. Und das letzte, das Finale, das große Hallel am Schluss, das sind die Psalmen 146 bis 150. Und diese Psalmen fangen alle mit Halleluja an und hören mit Halleluja auf. Also wenn ihr die Psalmen 146 bis 150 lest, dann fangen die alle mit Halleluja an und hören mit Halleluja auf. Okay, das mag von Bedeutung sein, ich finde schon, aber es ist ja nicht unbedingt jetzt für uns vielleicht so wichtig. Aber mich hat das da ein bisschen herausgefordert, was heißt denn eigentlich Halleluja. Was heißt denn Halleluja? Lobe den Herrn. Hallel, loben. Und Jahwe war der Name Gottes. Halleluja. Manche schreiben ja Halleluja mit H dann hinten dran. Und das ist also in Hebräisch lobe den Herrn. So wie Amen fast in alle Weltsprachen übergegangen ist, ist Halleluja auch in viele Weltsprachen übergegangen. Ja. Halleluja sagen viele Leute, ohne zu wissen, was sie damit meinen. Ja? Und wenn sie ein Glückstreffer haben, sagen sie Halleluja. Ja? Ob sie wirklich Gott damit loben, weiß ich nicht. Lobet den Herrn. Also es geht um Loben. Und da kommt mein gewisses Problem, was ich jetzt plötzlich entdeckt habe, weil Lob und Anerkennung ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich weiß nicht, alle, die schon mal die beim Paarabend waren, wo wir über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen haben, oder das Buch, die fünf Sprachen der Liebe, schon gelesen haben, was ich jedem Ehepaar zumindest sehr herzlich ans Herz lege, aber auch Menschen, die allein sind, sollten das kennen, dass Menschen verschiedene Ausdrucksfähigkeit haben oder verschiedene Sprachen ihrer Liebe. Ja? Und eine davon ist die Sprache des Lobes und der Anerkennung. Es gibt fünf Sprachen, hat der Autor herausgefunden, und das ist inzwischen wirklich eine sehr, sehr anerkannte Diagnose. Und diese eine Sprache ist die Sprache des Lobes und der Anerkennung. Und alle, die mich kennen, vor allem meine Frau weiß, und die anderen wissen es wahrscheinlich auch, dass das nicht meine Muttersprache ist. Also ich tue mir wirklich schwer, einerseits Lob anzunehmen, das ist mir oft peinlich, und andere zu loben, finde ich auch manchmal kindisch. Oder ja, so bei Kindern ja natürlich, aber und das ist sicherlich ein Fehler von mir. Und ich lerne, möchte ich sagen. Das habe ich inzwischen auch einmal auch auf unserer Gemeindefreizeit ist mir das wieder bewusst worden. Und habe es dann auch der Irmgard gesagt. Und sie sagt, sie prüft es jetzt, ob es stimmt, ob ich lerne. Also ich glaube, dass ich da noch sehr viel zu lernen habe. Und deshalb ist der Psalm plötzlich für mich eine persönliche Herausforderung geworden. Ja? Also ich bin kein Experte für enthusiastisches Loben. Ich werde es mir kaum so enthusiastisch sehen, dass ich herumspringe und so weiter. Und da bin ich vielleicht der falsche Mann für diesen Text, aber ich möchte versuchen, dass wir und dass ich aus diesen sechs Versen etwas lernen kann. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Der Psalm 150. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum und lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen und lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln und lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Ohren hat, lobe den Herrn. Halleluja. Das ist der Psalm 150. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du forderst uns auf, dich wirklich mit allen Dingen zu loben, und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt lernen, ein bisschen mehr lernen davon, was das heißt. Bitte zeig uns, warum, wo, wie wir dich loben sollen und dürfen und was das dann bewirkt. Bitte segne diesen Text jetzt für uns. Lass ihn zu unserem Herz sprechen. Amen. Gott loben. Warum? Wo? Wofür? Wie? Und wer? Das sind so meine Gedanken, meine Fragen. Und als erstes möchte ich eigentlich einmal, und das hängt jetzt weniger mit dem Text zusammen, die Frage stellen, oder ist mir die Frage gekommen, warum will Gott gelobt werden? In diesem Text kommt 13 Mal das Wort Halleluja vor, nur ist es nicht immer so übersetzt. Ja? Also wenn es heißt Halleluja, Das ist klar, ja. Aber lobet Gott heißt wieder Halleluja und lobt ihn heißt wieder Halleluja. 13 Mal im ersten Vers, dreimal und sonst immer zweimal pro Vers kommt Halleluja vor. Die Bibel schreibt uns hier, 13 Mal lobt Gott. Hat Gott es wirklich nötig? Hat Gott es nötig, dass er so gelobt wird von uns? Ist er eitel? Das frage ich jetzt einmal ganz provokant. Ist er so, manche fühlen sich ja wohl dabei, ja? Und wollen gelobt werden. Aber ist Gott wirklich so? Nein. Ich glaube nicht, dass Gott auf unser Lob angewiesen ist. Jesus hat einmal den Pharisäern gesagt, als sie ihm sagen wollten, dass beim Einzug in Jerusalem war, dass das Volk nicht ihm zujubeln soll. Da hat er gesagt, regt euch nicht auf, so ungefähr mit meinen Worten. Wenn die schweigen, würden die Steine mich loben. Und ich glaube, dass Gott sicherlich nicht angewiesen ist, der Allmächtige, der große Gott, dass wir ihm sozusagen erhöhen, damit er sich gut fühlt. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Ich habe zwei Erklärungen gefunden, warum Gott gelobt werden will. Und sie haben beide mit uns zu tun, mit denen, die das Lob darbringen. Die erste Erklärung ist, das Lob ist der Ausdruck einer positiven Beziehung. Wenn ich lobe, dann gibt es positive Beziehung. Ja? Dann ist eine Harmonie da. Ja? Und dann gibt es Gemeinschaft. Und in der Bibel steht es, im Psalm 22, Vers 4, du bist doch heilig. Und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Gott wohnt, wo er gelobt wird. Und das ist Beziehung. Da ist Gemeinschaft. Als Samuel den Tempel einweihte, da war dann eine große... Salomon... Entschuldigung, als den Tempel einweihte, da war eine große Feier und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, das klingt für mich nach Einheit, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, und das Lob war, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da steht dann, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Gott wohnt im Lob seiner Kinder. Also ist das Lob, wir sollen Gott deshalb loben, weil er darin Beziehung mit uns pflegt. Es ist nicht so, dass es für ihn gut ist, sondern für uns. Ein zweiter Grund, ihr kennt den Spruch, Loben zieht nach oben. Ich glaube, der Tobias hat den öfters gesagt. Lob verändert den, der lobt. Wenn ich einen Groll in meinem Herzen habe, dann kann ich nicht loben, dann kann ich nur kritisieren und granteln. Und ich glaube, das ist so ziemlich das, was bei uns sehr verbreitet ist. Ja, das Kritisieren, das Granteln, das Miesmachen. Aber wenn wir uns dann aufmachen und das Positive sehen, das Gott gemacht hat, und darüber werden wir noch reden, was alles möglich ist, wofür man loben kann, dann ändert sich meine Einstellung. Dann wäre ich nicht mehr so negativ denken und ich kann plötzlich, wäre frei, ja, und ich kann auch Danke sagen und loben. Also wir sollten uns, das ist auch ein Willensakt, wir sollten uns wirklich aufmachen, auch dann, wenn es uns schlecht geht, Gott für das, wie er ist und was er getan hat, zu loben, zu danken. Gott loben heißt groß über Gott reden. Groß mit Gott über Gott reden, aber auch mit Menschen. Ich glaube, dass Gott loben auch Menschen betrifft, also dass es auch vor Menschen geschehen kann. Also wir sehen das Lobpreis immer nur als eine Sache, die man im Gottesdienst oder im privaten Gebetsleben macht, aber dass unser Leben, unser ganzes Leben in der Welt, die Gott noch nicht kennt, genauso ein Lobpreis ist. Manchmal nur wenig, manchmal ein bisschen mehr. Das ist aber die Herausforderung. Und das übersehen wir, dass Gott loben nicht nur im Gottesdienst und vor Gott gilt, sondern auch vor den Menschen. Auch dort kann ich Gott loben. Haben wir das in der letzten Zeit mal gemacht? Frage ich mich selber. Ja. Finde ich wirklich, dass mein Gott einer ist, von dem ich gern was weiter sage, weil er ist super. Halt ein Wort, das man heute wirklich verwendet, um was zu loben ist, cool, super. Ja? Aber sind wir eigentlich wirklich so begeistert von Gott, dass wir ihn auch vor anderen Menschen so loben? Wenn wir auf das schauen, was uns jetzt auch der Psalm dann zeigt, dann werden wir beginnen, unser Denkmuster zu ändern. Und dann werden wir besser über Gott, von Gott reden können und auch vor Menschen von Gott reden können. In Römer 12 werden wir genau dazu aufgefordert, Römer 12, Vers 2, dass wir unser Denkmuster ändern, dass wir nicht die negativen, die schlechten Seiten, die vielleicht auch in unserem Leben sind, sehen, sondern dass wir groß von Gott denken. Erneuerung des Denksinnes. Und dann werden wir ihn auch besser verkünden können und loben können. Die erste Frage, also Gott loben, warum? Das war eigentlich nicht aus dem Psalm, sondern es waren zwei so allgemeine Gedanken. Gott loben, wo? Und da kommen wir jetzt auf den Psalm. Und hier steht, lobet Gott in seinem Heiligtum. Naja, denkt ein Israelit, ein Jude, der denkt, na, das ist der Tempel. Und das war damals sicherlich das Erste, an was die Leute, die das gesungen haben, gedacht haben. Der Tempel in Jerusalem, und dort wurde viel Aufwand getrieben, um Gott zu loben. Da gab es Chöre und Musiker, da gab es wunderbare Gebäude, Prunk und so weiter. Für uns ist es die Gemeinde, oder? Der Tempel im Neuen Testament ist die Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht bloß das Gebäude, sondern diesen lebendigen Leib Christi. das seid ihr, das sind wir alle. Und so wie wir heute versucht haben, mit verschiedenen Instrumenten Gott zu loben, zu musizieren und das noch einmal machen werden, müssen wir uns da auch einstimmen. Wir müssen den gemeinsamen Ton haben einmal. Ja, also wir haben versucht, uns auf ein A zu einigen. Ja? Zum Glück hatte heute schon jeder so ein Stimmgerät am Handy oder sonst irgendwo. Aber wenn wir das nicht einheitlich haben, dann klingt es schief. Wo loben wir Gott? In seinem Heiligtum. Und das ist für uns heute einerseits die Gemeinde. Ja? Andererseits in der Feste seiner Macht. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung genommen. In anderen Übersetzungen wird vom Himmelsgewölbe gesprochen. Und das ist einfach der Ausdruck dessen, dass man Gott auch in der Natur loben kann. Und das fällt uns nicht schwer, oder? Viele Leute sagen mir, wenn ich am Berg bin, dann geht mein Herz auf und dann sehe ich, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Und dann kann ich ihn loben. Und für viele ist es leichter, allein im Wald zu gehen und Gott zu loben. Das ist vollkommen okay. In der Natur, auf den Bergen. Das Himmelsgewölbe ist, also wenn wirklich einmal eine klare Nacht ist und du siehst all diese Sterne, diese unendliche Weite, dann glaube ich, ist es ziemlich leicht zu sagen, das ist ein großer Gott, der das gemacht hat. Wir werden aber noch einmal auf das Wo am Schluss zurückkommen. Ob du nun Gott hier in der Gemeinde oder allein irgendwo in der Natur oder auch im Alltag lobst. Die Herausforderung ist, das geht's nicht mehr. Wofür? Wofür? Ich war mal bei einer christlichen medizinischen Konferenz in Oxford, Studentenfreizeit, und da hat John Stott gepredigt. Für manche ein Begriff, ein wirklich sehr, sehr bedeutender englischer Theologe. Und der hat uns ein bisschen kritisiert, weil wir haben da gerade vorher so Lieder gesungen, Halleluja, 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 Halleluja. Und er hat dann gesagt, wofür? Halleluja, wofür? Er hat gesagt, es gibt kein Halleluja in der Bibel ohne Grund. Das biblische Halleluja hat immer einen Grund. Begründungen für seine, für das Halleluja, wofür wir Gott loben können. Hier steht zum Beispiel für seine gewaltigen Taten. Im Psalm 96 heißt es, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar, furchtbar ist er über allen Göttern. Also man soll das erzählen, was er getan hat. Und das Volk Israel hatte ja den eigentlichen Auftrag in einem Umfeld, wo die Menschen anderen Völkern nicht an den Gott Jahwe geglaubt haben, ihn zu verkünden und ihn auch den anderen zu zeigen. Auch schon im Alten Testament hat es diesen Missionsauftrag in gewissem Sinn gegeben. Aber sie haben sehr oft das Gegenteil gemacht. Nicht? Und deshalb haben sie auch immer diese Probleme dann wieder gehabt, dass sie abgefallen sind. Aber es war ihr Auftrag, erzählt unter den Nationen seine Heiligkeit. Also lobe Gott für seine gewaltigen Taten, für seine alles, was er getan hat. Jetzt kannst du sagen, naja, Was hat Gott getan in meinem Leben? Man kann auch anfangen mit dem, was Gott in der Bibel getan hat. Ja? Weil da ist, wenn man jetzt die Bibel ein bisschen liest und jedes Mal sagt, okay, da sehe ich, dass Gott eingegriffen hat, wie er ist, ja? Dann kann ich ihn loben. Ich erzähle in der letzten Zeit immer wieder von meiner ersten Begegnung mit der Bibel in der Kapfenberger Teestube, hat das damals geheißen, in der Jugendstunde, hat mich der Peter Simson, mein Freund, mitgenommen und wir haben die Bibel gelesen und die erste Bibelstelle, die ich gelesen habe, war die Berufung des Levi. Und was mich noch damals so angesprochen hat, ist, dass dieser Levi alles liegen und stehen lässt und einem Jesus nachfolgt, der ihn offensichtlich so fasziniert hat. Und ich habe mir gesagt, da muss doch etwas Besonderes an diesem Jesus sein, dass der alles liegen und stehen lässt und dem nachfolgt, oder? Habe ich gesagt. Und das war für mich also das erste Mal, dass ich gestaunt habe über Jesus. Ich habe nicht viel verstanden, ja? Und so geht es mir eigentlich immer wieder. Und wenn ich ein Evangelium lese, auch heute noch, und es kommen mir immer wieder neue Aspekte über das Wesen Jesu, dann kann ich eigentlich ihn loben. Oder das, was er getan hat, wie er eingegriffen hat, wie er geantwortet hat, wie er geredet hat und so weiter. Und wenn ich dann zurückschaue ins Alte Testament, wie er das Volk Israel geführt hat und wie er da eingegriffen hat und die Meere gespalten hat und den Jordan aufgestaut hat und alles mögliche andere, ja, dann kann man doch wirklich zumindest beginnen, Gott zu loben für seine gewaltigen Taten. Der ganze Psalm 114 ist die Aufzählung der Heilstaten beim Auszug aus Ägypten. Auch im Psalm 105 wird es so erklärt. Und das Volk hat das immer wieder sich auch erzählt und gesagt und gesungen und Gott gesungen. Und dadurch haben sie sich das auch erinnert und so haben sie Gott gelobt für seine gewaltigen Taten. Für seine unermessliche Größe oder seine große Herrlichkeit, je nach Übersetzung. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müssen wir erkennen, dass wir ganz klein sind. Der Mensch nimmt sich ja wirklich so, so wichtig, nicht? Aber wenn du einmal wirklich erlebt hast, wie groß Gott ist, dann wirst du selber ganz klein. Und Menschen, die Gott begegnen, sind meistens am Boden gelegen, die Gott direkt begegnet sind in der Bibel. Die sind nicht vor ihm aufrecht gestanden und haben ins Auge geschaut. Mir ist einmal so gegangen, ich bin auf einen hohen Berg gegangen, das ist mein höchster Berg gewesen, im Himalaya-Gebiet. Der war knapp über 6000 Meter hoch und es war natürlich schon ein bisschen anstrengend, dort draufkommen. Und wie ich dann dort oben war, war ein super Gefühl, ne? Klasse, jetzt bist du oben. Und dann sind rundherum die 8000er gestanden. Ja? Und da bin ich auf einmal so klein gewesen. So klein. Und habe gesagt, Gott, wie groß bist du? Wie klein bin ich? Für seine unermessliche Größe. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Wir nehmen uns viel zu wichtig oft. Und alle unsere Streitereien und Eifersüchteleien, die wir oft haben, sind deshalb, weil wir uns viel zu wichtig nehmen. Loben wir Gott für seine unermesslich große Herrlichkeit. Man kann Gott für seine Schöpfung loben, habe ich schon gesagt. Wir können ihn für seine Weisheit, seine Allmacht, seine Gerechtigkeit loben. Das steht jetzt nicht in dem Psalm drin, aber das ist sicher, kannst du alles in der Bibel belegen. Aber auch für seine Liebe, Geduld, Gnade und Vergebung. lobet Gott. Es gibt so viele Gründe. Das müssen wir halt noch machen, ja? Unbedingt. Und so weiter. Also wir können Gott für eigentlich jeden Bereich, der unser Leben betrifft, der die ganze Schöpfung betrifft und so weiter, könnten wir ihn loben. Weil er steht hinter allem. Es gibt nichts, was nicht von ihm ist. Loben, Gott loben wie? Wie sollen wir Gott loben? Ja, das ist jetzt in diesem Psalm sehr ausführlich mit Hörnerschall oder mit, wie steht es da drin, mit Posaunen, mit Psalter, Harfen, Pauken, Reigen, Saiten, Pfeifen, Zimbeln, warum zweimal Zimbeln, weiß ich nicht, vielleicht weil es mit Reim besser geht, auf jeden Fall. Das drückt mir aus, dass wir es mit allen Dingen, die uns zur Verfügung stehen, machen sollen. Mit diversen Musikinstrumenten, mit Tanz, Gesang, da habe ich schon mal ein Problem. Also tanzen tue ich überhaupt nicht gern, das weiß meine Frau leider auch. Und ja, aber der David hat bei der Einweihung des, bei der Heimholung der Stiftshütte hat er getanzt vor der Stiftshütte und das hat seiner Frau so missfallen, dass sie ihn ausgelacht hat. Hat der Ehe nicht gut getan. Aber ich glaube auch, dass wir Gott in der Stille genauso loben können und dürfen und sollen. Und ich meine, dass wir aufgefordert sind, Gott auf verschiedenste Weise zu loben. Auf verschiedenste Weise. Also es ist nicht jeder gleich gestrickt, nicht jeder spielt das gleiche Instrument und nicht jeder hat die gleiche Weise, wie er Gott loben kann und möchte. Aber jeder soll es tun, es ist ein Gebot. Wer? Ja, da habe ich noch hingeschrieben. Drei Schlagworte zum Loben. Vielfalt, Fantasie, wertvoll und in Harmonie. Mit wertvoll meine ich, dass wir es nicht billig geben sollten. Es soll uns manchmal auch was kosten. Also wenn ich meine, wir haben Lobpreis in der Gemeinde, ja, wir haben wir möchten Gott mit der Musik die Ehre geben. Und ich denke, wir sollten schon auch einen Ernst dahinter geben. Ja? Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich da ordentlich vorbereitet und so weiter. Und dass man das nicht mit falschen Tönen macht zum Beispiel. Aber es ist nicht umgekehrt, ist es genauso erlaubt, ja, einmal was falsch zu singen, weil Gott hört das trotzdem. Aber wenn wir uns darauf vorbereiten, dann meine ich schon, dass wir uns ernsthaft auch darauf vorbereiten. Ja. Das versteht sie mich, was wertvoll ist, also nicht billig. Ja, machen wir es halt auch so irgendwie. Ja. Und Harmonie. Ich habe den Text vorhin gehört, wie sie den Tempel eingeweiht haben. Wie ein Mann, eine Stimme. Ja, hier kommt doch zum Ausdruck, dass eine Einheit da war. Ich weiß nicht, ob die damals wirklich unisono, also einstimmig gesungen haben. Das fände ich schade, weil ich finde mehrstimmigen Gesang, mehrstimmige Musik sehr schön. Aber es muss Harmonie sein. Harmonie, es muss zusammenpassen. Und jetzt kommen wir zum Wer. Gott loben wer? Und da steht drinnen alles, was Odem hat. Wer hat Odem? können atmen. Gott hat uns Odem gegeben, wie es in der Schöpfungsbericht heißt, er hauchte uns an. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Also Leben und Heiliger Geist, beides könnte man sehen. Alles, was von seinem Leben erfüllt ist, soll ihn leben. Er soll ihn loben. Wirkliches Loben Gottes. Und das geht schon aus dem, was ich am Anfang ausgedrückt habe, da es ja eine Beziehung ist, geht nur, wenn wir seinen Heiligen Geist haben, wenn wir in einer Beziehung mit ihm stehen, wenn er uns von innen her ergriffen hat. Es geht von ihm aus. Du, wenn du von Jesus von innen her ergriffen worden bist, wenn er in dein Leben eingezogen ist, dann möchte das Innere heraus Gott loben. Und das soll man wirken lassen, das soll hinausgehen, das soll wirklich passieren und nicht zugesperrt sein. Ja, manchmal sind wir wirklich verklemmt. So. Alles, was Odem hat, alles, was Odem hat, was lebt in Jesus. Ich komme nochmal auf die Stelle zurück, die Jesus, die beim Einzug in Jerusalem war, als Jesus gefordert worden ist, aufgefordert worden ist, seine Jünger zum Schweigen zu bringen, sagten sie: Hörst du, was diese sagen? Matthäus 21. Und Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Dieses Lob kommt selbst von dem Mund der Kinder und Säuglinge. Vielleicht sogar besser als von den der gescheiten Erwachsenen, die durch ihre Zweifel und so weiter Gott in vielen Dingen kaum mit Lob bringen können. Auch Steine können Gott loben, haben wir vorher gehört. Das schreibt er nämlich in einem anderen, im Lukas-Evangelium sagt er, auch die Steine könnten Gott loben. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt und damit komme ich nochmal zurück auf das Wo. In der Offenbarung lesen wir von einem ganz einem weiteren, einem noch viel größeren Loben. Bevor ich aber auf das zu sprechen komme, möchte ich nochmal etwas über die positive Beziehung, die im Lob steckt, sagen. Wenn wir Gott loben sollen, dann müssen wir auch selber zuerst seine positive Meinung über uns bekommen haben. Das muss ich jetzt erklären. Lob ist keine Einbahn. Es geht von Gott aus. Weißt du, wie Gott dich geschaffen hat? Da hat er dich angeschaut und hat gesagt, gut geschaffen, gut gelungen. Du bist gut gelungen. Das hat Gott gesagt. Sehr gut. Am sechsten Tag hat er gesagt, sehr gut. Siehe, es war sehr gut. Und das müssen wir uns einmal wirklich bewusst machen, dass Gott uns sehr gut geschaffen hat. Jeden so, wie wir da sitzen. Und das Zweite ist, wenn du meinst, dass Gott wenig Grund zum Lob über dich hat, weil du wieder versagt hast, weil du wieder gesündigt hast. Und das stimmt, dass Gott das nicht mag. Aber wenn du die Vergebung von Jesus Christus angenommen hast, den stellvertretenden Tod, den er für dich am Kreuz gestorben ist, dann schaut Gott dich jetzt an und sagt: Siehe, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kann man das wirklich sagen? Ja, weil Jesus und seine Gnade liegt über dir, wenn Gott dich anschaut. Und er lobt dich. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn wir so leben und das erlebt haben, glaube ich, dann können wir auch Gott wirklich loben. Und dann haben wir das Vorrecht, in der Ewigkeit dabei zu sein, wo Gott ewig gelobt wird. In Offenbarung, und ich lese diesen Text, heißt: Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, und es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen, und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schlossen sich die ganze unzählbare große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Und sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Amen, riefen sie, so ist es. Anbetung, Ehre, Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte: Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gemändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er: Diese Menschen sind die durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Gott loben wo? In der Ewigkeit. Und ich denke, das ist der letzte Psalm, und dieser Psalm hat auch einen Blick in die Ewigkeit. Es ist nicht nur im Tempel, wo Gott gelobt werden soll, nicht nur in der Gemeinde hier, sondern in der Ewigkeit. Und welche Dimension ist das? Mit der unzählbaren Schar der Engel verbunden wird eine riesige Schar von Menschen aus allen Völkern und aus allen Rassen und Nationen ihn einmal preisen. Ist das nicht herrlich? Bist du dabei? Zum Schluss möchte ich von einem Film reden. Ihr wisst ja, dass ich auch kein großer Filmfreund bin, oder manche wissen es zumindest. Aber ein Film ist mir immer wieder in den Sinn gekommen und ihr kennt den wahrscheinlich auch. Wir haben ihn, glaube ich, auch schon mal hier in der Gemeinde angeschaut. Das heißt, der Film heißt Wie im Himmel. Wer kennt den? Ja, ein paar, zumindest ein paar. Ich muss kurz erzählen, also ein Musiker kommt in ein verlassenes Dorf, irgendwo in Dänemark oder Norwegen, glaube ich, weiß nicht, Norwegen ist es, Schweden, ja, irgendwo im nordischen Raum. Ja. Und er zieht sich dort zurück und er findet dort einen Kirchenchor, die ziemlich dilettantisch singen, und er bietet sich an, mit diesem Chor zu üben. Da kommt es viele Komplikationen und Missverständnisse und so weiter. Aber eine der Übungen, die er mit ihnen hatte, war, dass sie gemeinsam sich eingestimmt haben, indem einer hat einen Ton angefangen Und die anderen haben einfach dazu gesungen. Das war so ein Summen, das immer lauter geworden ist, eine Harmonie. Als sie dann bei einem Wettbewerb gegangen sind, sie haben natürlich dann andere Lieder auch gelernt, wollten sie auftreten und er, der Dirigent und Leiter, hat zu dem gleichen Zeitpunkt ein Herzinfarkt gehabt und ist nicht erschienen. Und so sind sie dort gestanden und dann hat einer wieder mit dem tiefen Ton angefangen und die anderen haben eingestimmt und sie haben nur diese Harmonie gesungen. Ja. Das war so ergreifend, dass alle zum Weinen begonnen haben. Es war irgendwie also sehr emotional und so weiter. Aber das ist doch das, was wir brauchen. Jetzt schon, und im Himmel wird es sowieso kein Problem geben damit, dass wir uns einstimmen auf das Lob Gottes, indem wir anfangen, gemeinsam ihm zur Ehre zu summen oder zu laut zu singen, jeder wie er kann. Und das ist so einem Ganzen wird, zu einer Harmonie. Und damit ist nicht nur die Musik gemeint, sondern damit ist unser ganzes Leben gemeint. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Amen.